Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 19. Mai auf Rabe. Sie hören eine Spezialsendung zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Rabe Info. Talk.
Rund 2.500 Franken für alle, jeden Monat bedingungslos. Die Debatte um das Grundeinkommen lässt kaum jemanden kalt, denn sie wirft grundlegende Fragen auf, wie wir unsere Gesellschaft organisieren wollen, unsere Wirtschaft, unseren Sozialstaat. Die Schweiz führt aktuell eine Pionierdebatte dank der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. In 2 Wochen stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung darüber ab. Der Initiativtext ist kurz, dort steht einzig, der Bundesrat sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, das allen ein menschenwürdiges Dasein erlaubt. Über die Höhe, die Finanzierung und wer davon profitieren darf, steht dort nichts. Das würde dem Parlament überlassen. Die Initiative kommt aus der Zivilgesellschaft und bei so viel Pioniergeist und Ungewissheit ist es kaum verwunderlich, hat keine der großen Parteien die Ja-Parole beschlossen. Außer den Grünen. Doch selbst dort spaltet das Grundeinkommen die Geister. Wilmar All hat zum grün-grünen Duell geladen.
Ich begrüße ganz herzlich im Studio Simone Machado-Rebmann. Sie ist Juristin, Grossrätin der Grünen Partei Bern Demokratische Alternative und vertritt heute das Ja zum Grundeinkommen, wie die Grüne Partei Kanton Bern beschlossen hat. Darum war es auch eher schwierig, einen Gegner, eine Gegnerin zu finden. Wir haben ihn aber gefunden in Hans-Ueli Pestalozzi. Er ist Biolog und Co-Präsident der Grünen Köniz, sitzt im Parlament von Köniz. Zuerst die Einstiegsfrage an Sie beide. Es ist zwar im Initiativtext nicht geschrieben, wie hoch das bedingungslose Grundeinkommen sein soll. Die InitiantInnen sprechen von 2.500 Franken im Monat. Frage an Sie, was würden Sie nicht mehr machen, wenn Sie 2.500 Franken hätten im Monat?
2.500 Franken ist ein schmales Budget. Man kann wohnen, essen, die Gesundheitskosten tragen, man kann sich vielleicht bilden, man kann kulturell tätig sein, aber große Reisen und ein Auto liegen nicht drin.
Ich habe 3 erwachsene Kinder, die sind alle in der Ausbildung, ich bezahle die Ausbildung, sie erhalten jetzt zusammen mit den Kinderzulagen 1.500 Franken je. Wenn ich mir überlege, zu viert mit dem Grundeinkommen hätten wir 10.000 Franken zur Verfügung. Das ist deutlich mehr, als ich jetzt verdiene. Aber zu deiner Ausgangsfrage, ich würde wahrscheinlich meinen Job genauso machen. Vielleicht würde ich das Pensum ein bisschen reduzieren.
Also ich habe deine Einstiegsfrage ökonomisch verstanden. Also was würde ich nicht mehr machen, habe ich gedacht. Also für was hätte ich keinen finanziellen Spielraum mehr, weil ich habe ein bisschen mehr als 2.500 Franken für mich. Aber wenn ich dieses Grundeinkommen hätte, würde sich mein Leben nicht dahingehend verändern, dass ich weniger machen würde, sondern eher mehr, weil ich mich politisch, finanziell unabhängig noch mehr engagieren könnte. Jetzt ist meine Zeit auch gebunden durch Erwerbsarbeit.
Das ist ja so ein bisschen die Grundfrage. Sind die Menschen zu faul für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wäre es dann so, dass niemand mehr arbeitet? Simon Machado-Rebmann als Befürworterin der Initiative, haben Sie diese Bedenken nicht?
Diese Frage schlussendlich, die beantwortet sich nach dem persönlichen Menschenbild, die man hat. Ich habe ein Bild, dass ein Mensch, der gesund ist, auch tätig sein will und sich da eine Vielfalt von Tätigkeiten entwickeln würde.
Es gibt immer diese Umfragen. Würden Sie weiter arbeiten, ja oder nein? Und dann sind irgendwie 97% der Leute sagen, ja, wir würden genauso weiterarbeiten. Wenn das so wäre, würde sich ja eigentlich gar nichts ändern mit dem Grundeinkommen. Aber das Ziel ist ja, der Initiative, dass sich etwas ändert. Also ich bin durchaus der Meinung, viele Leute würden deutlich weniger oder gar nicht mehr arbeiten, vor allem diejenigen, die niedrigprozentig arbeiten und einen Lohn so um 2.500 haben, die werden sich dann schon fragen, ja, jetzt arbeite ich 2 Tage die Woche voll, aber wenn ich gar nicht arbeiten würde, hätte ich genau gleich viel Geld. Da fürchte ich, würden dann doch einige sagen, ja, dann arbeite ich lieber nicht mehr und mache das, was mir gefällt.
Sie sprechen Arbeiten an, die niemand gerne macht. Simone Machado-Rebmann, wer macht dann diese Arbeiten zukünftig?
Es kann sein, dass durch dieses Grundeinkommen in diesen Tieflohnsegmenten die Arbeitnehmenden eine verstärkte Position erhalten und sich allenfalls so erhöhte Löhne aushandeln können, weil sie das nicht mehr einfach machen müssen. Ich habe in der letzten Ausgabe der Gewerkschaftszeitung Work gelesen, es gab eine Pflegefrau, die hat für 7 Franken knapp 30 Rappen arbeiten müssen. Nach 30 Nachtwachen hintereinander hatte sie nicht 2.500 Franken. Also diese Frau müsste das nicht mehr machen und hätte das gleiche Budget. Was sie dann mit dieser Zeit macht, das kann man nicht sagen. Vielleicht würde sie sich weiterbilden zur Anästhesie-Schwester. Sie wäre einfach entlastet von diesem Moloch fürs Überleben. Und das ist genau das, was mir gefällt, diese Befreiung. Also wir haben Güter, die notwendig sind zum Überleben. Und wir haben Erwerbsarbeit, die wir erbringen müssen, für diese notwendigen Güter zu bezahlen. Und das wird jetzt entkoppelt. Mit dem Grundeinkommen würde es möglich werden, das Unbedingte unbedingt zu haben.
Diese Entkopplung von Lohnarbeit und Erwerbseinkommen ist ja eines der Hauptziele, auch im Zusammenhang mit der 4. industriellen Revolution, also mit der ganzen Technologisierung, Digitalisierung, Roboterisierung, dass uns eben vermehrt oder immer stärker die Arbeit ausgehen wird, weil es eben Roboter, Maschinen übernehmen. Ist denn, Hans-Ueli Pestalozzi, nicht das Grundeinkommen ein wirksames Mittel gegen zunehmende Arbeitslosigkeit, gegen eben die Arbeit, die uns ausgeht?
Ja, also ich kenne das schon seit, sagen wir, 35 Jahren, seit ich politisch interessiert bin. Und da heißt es immer, dass durch die Mechanisierung, die Industrialisierung, die Computerisierung Arbeitsplätze verloren gehen. Und es sind auch schon unglaublich viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Es wurden unglaublich viele neue geschaffen. Wir haben im Moment in der Schweiz zumindest, eine tiefe Arbeitslosigkeit. Also von daher sehe ich das Problem jetzt in der Schweiz nicht so groß. In den Nachbarländern ist das deutlich höher, vor allem auch in Südeuropa. Ich sehe auch Vorteil im Grundeinkommen. Und dazu möchte ich zu dem sagen, was du gesagt hast, Simon. Ich sehe wirklich einen Vorteil, wenn das Grundeinkommen da ist, dann müssen die Tieflohnjobs sehr attraktiv gemacht werden, dass man überhaupt noch Leute findet dazu. Also es führt dazu, dass der Arbeitsmarkt wirklich spielt, dass die Arbeitnehmer auch sagen können, ja oder nein, und nicht einfach müssen. Aber jetzt, wie macht man einen Job attraktiv? Oder ich denke, wenn jetzt die Migros oder Coop oder Denner oder wer auch immer den Kassiererinnen einen deutlich höheren Lohn zahlen muss, damit sie überhaupt noch genügend Leute findet, dann ist natürlich der Druck sehr groß, dass man genau diese Jobs wegrationalisiert. Das hat man ja schon begonnen, oder mit dem Self-Scan. Und ich denke, das würde diese Entwicklung noch massiv beschleunigen.
Für mich findet diese Entwicklung sowieso statt, weil wir in einer Marktwirtschaft sind und jeder Betrieb will möglichst optimieren oder die allermeisten Betriebe. Und die Arbeitslosigkeit ist wirklich, also europaweit im Vergleich, nicht hoch in der Schweiz, wobei die Leute ja nach einer gewissen Zeit ausgesteuert werden und nicht mehr in der Statistik erscheinen. Und die Sockelarbeitslosigkeit, die hat auf jeden Fall zugenommen und die Gefahr ist, finde ich, groß, dass sie weiter zunehmen wird. Und ich frage mich schon, ob jetzt nicht eine technische Revolution doch stattfinden wird. Also jetzt ist ein Camion-Trost durch Europa gefahren ohne Chauffeur. Das finde ich schon noch eindrücklich. Und auch die Informatiker, die sind sehr für das Grundeinkommen, weil sie sagen, was da in den nächsten 10, 15 Jahren auf uns zukommt durch Digitalisierung und Automatisierung und Roboterisierung, das sei gewaltig. Wir werden sehen, wie das verläuft. Und es gibt auch Arbeiten, die nicht ausgehen werden, wie Pflege zum Beispiel, Betreuung. Das wird schlecht ein Roboter jemals machen können. Aber genau da braucht es Ausbildung und genau da braucht es Zeit und Geld, um diese Ausbildung zu machen.
Die Care-Arbeit, also die Pflege und die Betreuung von Kindern, von älteren Menschen, von schwächeren Menschen, das ist eine Arbeit, die heute vor allem von Frauen gemacht wird, vor allem in unbezahlter Arbeit. Nun, auch dort gibt es zwei Theorien. Die einen sagen, mit dem Grundeinkommen würde diese Arbeit aufgewertet. Die anderen sagen, das Grundeinkommen verschließe den Frauen noch stärker die Türen zur Erwerbsarbeit. Was denken Sie, wird das Grundeinkommen mit der Care-Arbeit und mit der Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt bewirken?
Also ich sehe da ein großes Problem, so wie das die Initianten jetzt vorschlagen mit diesem Grundeinkommen von 2.500 Franken. Wenn ich mir vorstelle, eine Frau hat zu den Kindern geschaut, hat Erziehungsarbeit gemacht und möchte jetzt wieder niedrigprozentig einsteigen, dann erhält sie für diesen einen Tag in der Woche ein Lohn, der sofort vom Grundeinkommen aufgefressen wird. Also obwohl sie arbeiten geht, ist am Ende Monat nicht mehr in der Kasse. Dieses Grundeinkommen verhindert gerade, dass diejenigen, die lange in der Erziehung gearbeitet haben, von der eigenen Kinder, dass die wieder niedrigprozentig einsteigen können. Weil es braucht sehr viel Idealismus, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, die ganzen Einschränkungen auf sich zu nehmen, ohne Ende Monat mehr im Portemonnaie zu haben. Aber ich sehe natürlich auch den Vorteil, dass die Care-Arbeit, die Haushaltsarbeit dann auch entlohnt würde. Das ist ein deutlicher Fortschritt.
Der Lohn ist eine Motivation, um zu arbeiten. Und bei Teilzeitanstellungen, die tiefer entlohnt werden als das Grundeinkommen, werden die betroffenen Personen sicher abwägen. Aber es gibt noch andere Motive, wieder in einen Beruf einzusteigen. Also jemand überlegt sich vielleicht, dass die Kinder mal größer wird und dass man den Anschluss an die Entwicklung nicht verpassen will, dass man zusammenkommt als Familie am Abend und jeder erzählt, was er am Tag erlebt hat und die betroffene Person, oftmals die Frauen, auch erzählen können, was sie außer Haus erlebt haben und nicht einfach zu Hause waren und quasi gewartet haben, dass die Truppe wieder eintrudelt. Ja. Also und das Grundeinkommen ermöglicht eben auch, wie schon vorher erwähnt, die entsprechende Bildung, um dort wieder dann einsteigen zu können, wo man gut ist und wo es einem gefällt.
Also was ich noch darauf hinweisen möchte, ist ein anderer Aspekt, der sehr wenig diskutiert wird. Und zwar sehr viele Produkte, die wir haben, bei den Nahrungsmitteln ist es die Hälfte, bei den anderen Produkten, die wir kaufen, ist es auch die große Mehrheit, wird im Ausland produziert. Wir schaffen uns mit diesem Grundeinkommen so ein bisschen ein Paradies. Wir befreien uns von der Lohnarbeit und gleichzeitig profitieren wir ungemein von einer Heerschar von Millionen von Leuten, die für uns Schweizer Produkte herstellen, zu Hungerlöhnen, zu sehr, sehr geringen Löhnen. Das finde ich, das ist eine ganz große Ungerechtigkeit, wo ich mich frage, ist das die gute Lösung, so viel Geld auszugeben, um bei uns ein Grundeinkommen einzuführen und das vielleicht auch ein bisschen auf dem Buckel der Ärmsten in dieser Welt.
Der Einwand, der ist sehr, sehr berechtigt und ich finde das gut, dass du das ansprichst. Das eine hat einfach mit dem anderen nicht direkt zu tun und die Idee wäre ja, dass dieses Grundeinkommen mit der Zeit weltweit eingeführt wird. Und ich finde es auch ein grünes Anliegen, weil es würden sich weniger Leute an einem unsinnigen Produktionsprozess beteiligen. Nur weil sie Geld brauchen zum Überleben, müssen sie irgendwie in eine Fabrik, die Plastikdinger herstellt, die eigentlich gar niemand braucht. Sie werden einfach gut vermarktet und das würde sicher zurückgehen. Und ich kenne etliche Leute, die haben Fähigkeiten, aber es geht einfach nicht bei unseren teuren Lebenserhaltungskosten, sich das zu leisten, das zu machen. Und mit einem Grundeinkommen könnten sie eben nähen oder vielleicht Nagelstudio oder Haare schneiden oder was auch immer. Ja.
Also bei der weltweiten Einführung des Grundeinkommens, da bin ich dabei. Das fände ich eine gute Idee, aber da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Und ich denke, um diese internationale Dimension, die gerechter zu gestalten, finde ich den Weg der Grünen Schweiz mit der Fairfood-Initiative, fände ich den richtigen Weg. Dass wir sagen, okay, wir importieren nur noch Nahrungsmittel, die unter vergleichbaren sozialen und ökologischen Bedingungen im Ausland hergestellt wurden. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber das fände ich eher ein gangbarer Weg.
Das Grundeinkommen kann auch nicht alle Probleme auf der Welt auf einen Schlag lösen, weder die Gleichberechtigung der Frauen noch den fairen Handel sofort herbeischaffen. Aber diese Anliegen, die müssen weiterhin erkämpft werden, so wie auch die Konzernverantwortungsinitiative ein sehr wichtiger Schritt ist in die Richtung, dass die Umweltstandards und die Menschenrechte von Unternehmen, die hier den Sitz haben, bei ihren Subunternehmen im Ausland eingehalten werden. Und das muss gleichzeitig weitergehen. Aber das Grundeinkommen kann nicht alles abdecken. Und wegen der weltweiten Einführung, jemand muss ja den Anfang machen.
Naja, es geht mir einfach um die Prioritäten, oder? Das ist ein, auf Schweizerdeutsch würde ich jetzt mal sagen, ein Riesenhoselupf. Die Einführung dieses Grundeinkommens, ein Riesending, oder? Eine komplette Umkrempelung unseres ganzen Sozialsystems. Und da frage ich mich, ist das das wert, oder? Oder sollten wir nicht andere Prioritäten setzen?
Ja, wir haben jetzt einfach mal diese Abstimmung und jetzt kämpfe ich dafür.
Also Sie sind sich einig quasi, wenn jetzt das Grundeinkommen von einem Tag auf den anderen weltweit eingeführt würde, wäre das in Ihrem Sinne. Oswald Sick sogar vom Initiativkomitee hat eben das gesagt, dass es eigentlich nur weltweit funktioniert. Trotzdem wäre das jetzt mit dieser Initiative sicher nicht so geregelt, sondern es würde schweizweit eingeführt. Dort stellt sich die Frage, wer profitiert denn von diesem Grundeinkommen, wer darf eins haben, wer nicht. Wo würden Sie dann die Grenze setzen, Simone Machado-Rettmann?
Das ist nicht so einfach. Am liebsten würde ich das allen gewähren, die das beanspruchen. Aber ja, die Welt funktioniert leider nicht so. Wahrscheinlich müsste man so ansetzen, es gibt ja auch ein Freizügigkeitsabkommen, das wir dann weiterhin einzuhalten hätten. Und das bedingt, dass man einen Aufenthaltsgrund hat in der Schweiz, sei es Ausbildung oder Arbeit. Und ja, sobald dieser Aufenthaltsgrund gegeben ist, dann hätten die Menschen für mich auch Anspruch auf dieses Grundeinkommen. Und das könnte auch zu einer Explosion der Hochschullandschaft Schweiz führen und zu vielen Arbeitsplätzen. Und das würde mich eigentlich auch noch freuen, wenn da Europa in die Schweiz zum Studieren kommt.
Ja, ja, gut, das ist die Frage, ob das die Hochschulen dann stemmen können. Also nach Initiativtext steht, das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Die ganze Bevölkerung, das ist, wird man dann irgendwann zum Schluss kommen, das sind alle Schweizer plus die mit Aufenthaltsbewilligung. Und eine Aufenthaltsbewilligung kriegt man in der Schweiz, wenn man einen Arbeitsvertrag hat. Und wenn man 5 Jahre, also wenn ein Ausländer 5 Jahre in der Schweiz war, dann kriegt er die unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung. Und ich denke, dadurch wird die Schweiz natürlich unglaublich attraktiv. Und du hast vorhin Oswald Sick erwähnt. Er sagt auch, mit dem Freizügigkeitsabkommen, das wir haben, ist das wahrscheinlich nicht umsetzbar und man müsste mal mit einem Pilot in einem Kanton beginnen.
Ja, das hat Oswald Sieg gesagt und das ist auch nachvollziehbar, aber ich muss noch etwas berichtigen. Also man hat nach dem Freizügigkeitsabkommen erhält man eine Aufenthaltsbewilligung, wenn man eben Arbeit hat und die muss man zuerst noch finden. Oder wenn man zu Studienzwecken sich in der Schweiz aufhält, wenn man europäischer Bürger ist. Für Drittstaatsangehörige gilt dies nicht. Also die können nur hier sein im Rahmen von Familiennachzug. Also Ja, das würde Herausforderungen bringen, große Herausforderungen, aber die Zukunft bringt sowieso Herausforderungen und für mich machen wir gerne mal etwas Mutiges, wenn wir schon Herausforderungen zu stemmen haben, so im Sinne von einer Flucht nach vorne. Und vielleicht, ja, ist es ansteckend, das hat jetzt Norwegen in einer Stadt, hat auch ein Grundeinkommen eingeführt, in Finnland sind sie an einer Variante. Das Parlament von Lausanne hat ein Pilotprojekt beschlossen. Ja, wir also haben den Stein ins Rollen gebracht und werden in 100 Jahren als große Helden dastehen. Eine Entwicklung, die von der Sklavenarbeit zur Lohnarbeit führte, zu den Sozialversicherungen und dann zur Befreiung vom Leben, bedingt durch Erwerbstätigkeit.
Ja, also ich bin auch für Mut in der Politik, oder? Aber das ist mir gerade ein bisschen allzu viel Mut. Gerade wenn ich schaue, in die politische Landschaft schaue, das jetzige Parlament müsste dann beginnen mit der Umsetzung. Da ist jetzt eine bürgerliche Mehrheit, Sozialabbau ist in aller Leute Munde, das ist mehrheitsfähig geworden im Moment. Und wenn jetzt das Parlament dieses Grundeinkommen umsetzen müsste, und das würde ja bedeuten, das ganze Sozialsystem umkrempeln, dann fürchte ich eben schon, dass das dann gerade gebraucht wird für einen Sozialabbau.
Die Frage nach den Mehrheitsverhältnissen in dem Parlament und den Befürchtungen, dass da Sozialabbau betrieben wird, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite mit der Argumentation, es kann schlimm oder schlimmer kommen, da können wir eigentlich gar nichts mehr machen. Und die Verfassung würde uns da schon ein bisschen Einhalt gebieten, in dem Sinn, dass sie sagt, der Betrag muss ein menschenwürdiges Dasein gewährleisten und die Teilnahme am öffentlichen Leben. Also unbeschränkt nach unten kann man das nicht kürzen. Es ist auch so, also solange 1% mehr haben zusammen als die restlichen 99, ist die Frage des Geldes vor allem eine Verteilungsfrage und somit eigentlich die Einführung des Grundeinkommens auch eine Machtfrage. Also eine Entmachtung der Wohlhabenden zugunsten der Befreiung von Leuten mit wenig Geld.
Dort ist eben die Klärung der Finanzierung, wie werden diese 208 Milliarden Franken pro Jahr überhaupt finanziert. Sie sitzen als zwei Grüne am Tisch, also vertreten hier nicht die rechtsbürgerliche Mehrheit im Parlament. Sie vertreten wahrscheinlich auch nicht das Initiativkomitee, das davon ausgeht, dass dieses Grundeinkommen über eine Konsumsteuer finanziert werden soll, also eine Mehrwertsteuer, die man auf Produkte zahlt, die man kauft und die alle gleich trifft, also die Armen und die Reichen genau gleich trifft. Es gibt ein anderes Modell, ein linkes Modell, das vorschlägt, dass durch progressive Steuern eben auf Einkommen, auf Vermögen zu finanzieren, mit einer Kapitalgewinnsteuer, mit einer Erbschaftssteuer. Das alles würde dann die reichen Personen stärker betreffen. Im Moment aber steht die Mehrwertsteuer im Zentrum. Simone Machado-Rettmann, würde das Ihre Meinung nicht ändern, wenn es über die Mehrwertsteuer finanziert würde?
Also die Initiative, die sagt ja nichts aus über die Finanzierung, sondern eben explizit, dass das Gesetz dann dies regelt, insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens. Und da ist auch eine Transaktionssteuer in Diskussion. Das finde ich eigentlich das interessanteste Modell, das auf Verschiebung von Geld 1-2 Promille erhoben werden. Das heißt, bei einem Aktienverkauf von 100.000 wären das 100 Franken, wenn ich mich nicht irre. Und so wäre eigentlich das Geld reinzuholen, sagt auf jeden Fall Oswald Zick. Die Mehrwertsteuer, da bin ich gespalten. Das ist eine Konsumsteuer und sie wird auf allem erhoben. Dort fände ich es auch wichtig zu wissen, wie man denn das machen will, weil auf diesen Güten, die wir eben unbedingt brauchen, wie Nahrungsmittel, Körperpflegemittel etc., sollte das nicht sein. Aber eventuell, wieso nicht auf Luxusgütern? Da kommen wir auch wieder zu diesem unfairen Handel oder die ganzen Elektrogeräte, die wir für einen Spottpreis kaufen. Ja, da wäre ich nicht dagegen, wenn man da eine Steuer erheben würde und dann auch noch ein bisschen Geld den Produzenten weiterschieben würde.
Ja gut, aber mit einer höheren Mehrwertsteuer auf den Handys werden die Arbeitsbedingungen noch nicht gerechter, oder? Diese ganze Finanzierung, man muss die Zahlen schon mal sagen, eben insgesamt 208 Milliarden, davon 110 Milliarden würde man von den Löhnen abziehen, 55 Milliarden spart man zum Beispiel bei der AHV, das würde dann die AHV-Renten ersetzen, und am Schluss bleiben 25 Milliarden pro Jahr. Das ist doch ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass der gesamte Bundeshaushalt sind 65 Milliarden. Und zum Beispiel kann man sagen, ja, dann schaffen wir das Militär ab, dann sparen wir 4,5 Milliarden. Also wir müssen das Militär über 5-mal abschaffen, dass wir zu diesen 25 Milliarden kommen. Also das ist viel, das ist ein Riesenbetrag. Das mit dieser Mikrotransaktionssteuer oder Tobin Tax wird ja das auch genannt, das fände ich eine sehr gute Idee, aber da ist die Gefahr natürlich riesig und ich habe bis jetzt noch nicht gehört, wie man dann verhindern will, dass die ganzen Finanztransaktionen dann einfach ins Ausland abwandern.
Ja, das Leben und die Wirtschaft, die sind gefährlich und es gibt immer Gefahren. Es ist so wie das Argument, ja, ich werde mein Gartenbett nicht biologisch bewirtschaften, weil der andere nebendran, der giftet ja sowieso. Also ich habe die gleichen Zahlen wie du. 25 Milliarden sind etwas weniger als die Hälfte, als man heute für die Sozialwerke insgesamt ausgibt. Also die Sozialversicherung, die AHV, die EL etc., die Pensionskassen und die Sozialhilfe. Dann denke ich, dass das auch noch zu stemmen ist. Und wie erwähnt, das ist auch eine Umverteilungsfrage. Also es wird so viel Kapital angehäuft bei so wenigen Personen und da sehe ich große Gefahren.
Also die Marktwirtschaft hat ja grundsätzlich die Tendenz, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Und dafür ist unser Steuersystem da mit der Progression, um das auszugleichen. Und ich habe mich eben schon gefragt, ob es nicht viel einfacher wäre, anstatt jetzt unser ganzes Sozialsystem umzukrempeln, dass man eine negative Steuer einführen würde für tiefe Einkommen. Das würde heißen, diejenigen Leute, die unter einer bestimmten Schwelle ein Einkommen haben, dass die statt Steuern zahlen, würden die Steuern kriegen, würden die Geld kriegen, eben eine negative Steuer. Also wenn schon ein Grundeinkommen, dann würde ich dieses Modell bevorzugen und es hätte außerdem noch den Vorteil, dass jede zusätzliche Erwerbsarbeit würde sich positiv im Portemonnaie niederschlagen. Es gäbe nicht diesen blöden Stelleneffekt, dass man bis etwa 40% Arbeit am Schluss gar nicht mehr im Portemonnaie hat als ohne Arbeit.
Also so eine Negativsteuer würde ich mich natürlich nie widersetzen. Das ist ein Modell, der sozialen Ausgleich schafft. Was der Unterschied ist zum Grundeinkommen, es ist nicht revolutionär, oder man wird eine Art, je nachdem wie das dann erhoben wird, die Steuer, ist man wieder ein Bittsteller und man kriegt was und die anderen nicht und vielleicht gibt es Neider und dann heißt es vielleicht, ja, der könnte mehr arbeiten, dann müsste er auch nichts erhalten. Also dieser Befreiungsschlag, den ich verbinde mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, der würde natürlich wieder wegfallen, aber ich bin sicher nicht gegen eine Negativsteuer.
Ich sehe, Sie sind sich einig, dass es auch andere Ansätze gibt, dass es viele verschiedene Ansätze gibt. Wir stimmen am 5. Juni über das Grundeinkommen ab. Letzte Frage an Sie beide, Hans-Ueli Pestalozzi. Sie werden am 5. Juni Nein stimmen. Was sehen Sie Positives? Was ist der wertvollste Punkt an diesem Grundeinkommen?
Also ich sehe vom Prinzip her, finde ich, das von der Theorie her gut, und zwar mit folgender Überlegung. Eigentlich bei der Französischen Revolution war die große Errungenschaft ein Bürger, eine Stimme. Und in der Schweiz vor wie vielen Jahren war es, etwa 50 Jahren, hat man dann auch gefunden, jede Frau eine Stimme. Und mit diesem Grundeinkommen sagt man jetzt neu auch, okay, nicht nur jeder Bürger, jede Bürgerin hat eine Stimme, sondern jeder Bürger, jede Bürgerin hat auch eine bedingungslose Existenzgrundlage. Das wäre mein Werbespot dafür gewesen.
Simone Machado-Rebmann, Sie werden am 5. Juni ein Ja in die Urne legen. Wo Sind Sie kritisch? Was bereitet Ihnen Sorgen, wenn es dann angenommen würde?
Ja, Sorgen bereitet mir, dass so vieles unklar ist und dass eigentlich alle, die argumentieren, vor allem spekulieren. Und die stärkste Kritik am Ganzen finde ich eigentlich, ja, das ist eine Geschichte für junge Künstler und die können sich vor allem verwirklichen, die auch mit diesem Budget leben können. Und für die anderen ist der Vorteil ungewiss. Das finde ich eigentlich die stärkste Kritik.
Diskutiert haben Simone Machado-Rebmann, Juristin und Berner Grossrätin der Grünen Partei Bern Demokratische Alternative, und Hans-Ueli Pestalozzi, Gemeindeparlamentarier und Co-Präsident der Grünen Köniz. Die Abstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen ist am 5. Juni.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 19. Mai. Um 18 Uhr wird diese Sendung wiederholt. Nachhören können Sie das Info als Podcast auf rabe.ch und auf soundcloud.com/radiorabe. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Rest. Wir hören uns morgen wieder. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.